Malen war Freiheit. Tür zu Atelier, Tür zu Malen, die absolute Freiheit.
Heute zu Gast die Malerin Xenia Hausner. Xenia Hausner hat, bevor sie mit der Malerei angefangen hat, als Bühnenbildnerin gearbeitet. Dies hat vielleicht auch damit zu tun, dass ihr Vater Rudolf Hausner ein relativ bekannter Künstler war. Wie sie dann schlussendlich doch zur Malerei gekommen ist, wie sie zu ihren Motiven kommt und worum es in ihrer aktuellen Ausstellung geht, hört ihr jetzt im Podcast. Liebe Xenia, du hast vor deiner Malereikarriere als Bühnenbildnerin gearbeitet. Hast du vorher ohnehin gemalt oder lag es daran, dass dein Vater Maler war? Wie so der Umweg zur Malerei?
Ja, du nennst es ja schon Umweg, was ja eigentlich sozusagen die Erkenntnis, die rückschauende Erkenntnis ist. Aber ich bin eigentlich so völlig irrational hineingetaumelt in die Malerei und habe so zwischen zwei Bühnenbildern irgendwie einmal einen Malgrund, ich wusste gar nicht, ich habe eine Platte genommen, habe angefangen drauf zu malen, habe es wieder weggeworfen, habe das nächste genommen, aber ich habe einfach nur sowas ausprobieren, weil ich in den Jahren des Bühnenbilds so eine, das ist ja sehr exogen und von vielen Menschen bestimmt und so, und im Laufe der Jahre einen Unmut, also ich wusste es gar nicht, aber hat sich sowas aufgestaut, dass ich irgendwie was für mich allein ausprobieren wollte. Und irgendwie aus diesem Grund habe ich angefangen, im Atelier irgendwas malerisch so auszuprobieren. Aber es war kein vorgefasster Plan, es war so spielerisch. Und dass das mehr geworden ist, das war nicht abzusehen. Das war überraschende Entwicklung für mich selber.
Hat es auch was damit zu tun, dass man als Malerin eigentlich vollkommen frei arbeiten kann, anders jetzt als Bühnenbildnerin, wo man ja einen klaren Auftrag verfolgt?
Ja, also das ist ein ganz bestimmender Aspekt gewesen. Malen war Freiheit. Tür zu Atelier, Tür zu Malen, die absolute Freiheit. Bühnenbild ist natürlich immer gruppendynamischer Prozess. Wobei ein Bühnenbildner, der was drauf hat, erfüllt ja nie nur die Vorgabe, sondern er erfindet ja etwas über die Vorgabe hinaus, etwas sehr sozusagen Bestimmendes für eine Inszenierung. Aber trotzdem, es ist einfach anderes Gebiet und viele Menschen reden mit und ja, so. Da ist eben Malenfreiheit.
Und jetzt ist es ja so, uns verbindet, dass wir beide so präsente Väter haben, auch wenn wir unterschiedlichen Generationen angehören. War dieser Platz des Malers, der Malerin schon besetzt oder meinst du, das hat keine Rolle gespielt?
Naja, nachher ist man immer schlauer. Es hat natürlich alles eine große Rolle gespielt. Und sozusagen mein malerischer Wunsch war total verschüttet. Ich hätte auch nie sagen können, ich wollte ja immer Malerin werden, aber ich durfte nicht oder so. Ich wollte gar nicht Malerin werden. Ja? Es war so verdrängt, da war gar nichts. Ich wollte gar nichts. Aber es ist klar, bei uns zu Hause, wir haben natürlich immer über Kunst gesprochen. Kunst war immer im Zentrum, aber halt auch aus einem sehr spezifischen Blickwinkel. Und unser Vater ist ein Jahrgang 1914, ist Sozialist und war aufgeklärt, aber trotzdem Frauen in der Kunst waren für ihn ein Gräuel. Und er hat halt ein ganz anderes Familienmodell gehabt. Er hat ein total patriarchalisches Familienbild gehabt und die Emanzipation war ihm auch suspekt wahrscheinlich, obwohl er lauter selbstständige Töchter haben wollte, aber er hat sie halt in einer bürgerlichen Fantasie gesehen. Das wäre sein Wunschtraum gewesen. Also
ja. Jetzt ist es so, dass wenn man recherchiert, findet man, dass deine Malereikarriere oder beziehungsweise sich nur dem Malerei widmen, jetzt hast du unlängst auch wieder ein Bühnenbild gemacht, aber quasi als Malerin, ja, dass du Anfang der 90er Jahre dich nur aufs Malen konzentriert hast und in dieser Zeit ist dein Vater auch gestorben. Er hat das aber noch mitbekommen, oder?
Ja, na, er hat, das hat ihn ja dann schon gerüttelt, weil ich habe ja dann irgendwie mehr oder weniger radikal alles abgebrochen und habe mich eben der Malerei zugewendet. Und das war schon so eine kleine Explosion dann in der Familie. Und Ich habe ja auch erstmal nur für mich gemalt und so. Ich habe da auch so einen naiven Glauben an mich auch irgendwie gehabt, auch in Unkenntnis der Dinge, die da auf mich zukommen, finde ich rückblickend auch. Ja, das ist sehr seltsam.
Findest du denn überhaupt, dass diese Trennungsbetrachtung so sinnvoll ist? Weil kreatives Arbeiten in dem, wie du ja selber gesagt hast, als Bühnenbildnerin hat man ja trotzdem Freiheiten, in einem gewissen
Ja,
Kontext zu
ja.
arbeiten. So unterschiedlich ist es ja am Ende auch wieder nicht, oder? Das
Ja, na gut, aber bei mir wird es halt in meiner Biografie oder in meiner Entwicklungsgeschichte wird es halt trotzdem immer aufgegriffen, weil ich habe halt nicht einen Zeichenlehrer im Gymnasium als Vater gehabt, sondern eben einen bekannten österreichischen Künstler. Und da ist ja natürlich schon, da würde man sich ja in die Tasche lügen, wenn man nicht gestehen würde, dass das auch ein Thema war. Ja, also.
Wie war das, wenn du hattest ja Erfolg als Bühnenbildnerin. Du bist auch richtig ein Risiko eingegangen, oder? Zu sagen, ich mache das
Ja,
jetzt nicht mehr, ich konzentriere mich jetzt auf meine Malerei. Weil das war ja nicht klar, ob das erfolgreich wird.
absolut nicht. Aber auch da so völlig unbedacht. Ich habe mich dazu entschlossen und habe das einfach angefangen, ohne irgendwie auf die Risiken, so an die Risikofaktoren zu denken. Und ich bin ja auch von Leuten angesprochen worden, ob ich wahnsinnig bin, ob ich Selbstzerstörerin bin und so, dass ich jetzt plötzlich in die Malerei gehe. Aber es ist wurscht. Ich habe es gemacht und ich wollte mich da auch gar nicht mit so viel Vernunft zuschütten lassen. Das ist ja sowieso ein ganz irrationaler Entschluss gewesen und alle Vernunftargumente haben überhaupt nicht gegriffen bei mir.
Also es gab wie einen Zwang, einfach das machen zu müssen.
Ja, es war, wie ich es entdeckt habe, wollte ich es unbedingt machen. Und ja, dann wollte ich auch keine Vernunft, guten Ratschläge mehr aus der Vernunftecke hören. Ich habe das abgelehnt.
Was waren die Motive? Weil dein Werk ist ja sehr stark geprägt durch Selbstbildnisse, aber auch Frauen. Frauen in Beziehungen, zu anderen Frauen, aber auch Paarkonstellationen, wo man sich fragt, in welcher
Ja.
Beziehung stehen Mann und Frau zueinander, aber schwerpunktmäßig ja doch Frauenporträts. Wie fing das Werk an? Also was waren deine ersten Bilder?
Also meine ersten Bilder waren Frauen. Also zuerst einmal habe ich ein paar Frauen gemalt, das habe ich alles weggeschmissen. Dann habe ich mir gedacht, na, das geht so nicht. Dann habe ich mich vor den Spiegel gesetzt, dann habe ich mich als nächstliegende Frau, habe ich sozusagen mich aufgegriffen und habe mich gemalt, habe das wieder weggeschmissen und so. Aber das Thema Frau ist ja interessanterweise bei mir schon als Kind angelegt gewesen. Ich habe ja sehr viel gezeichnet und gemalt als Kind und habe so eine große Tafel im Zimmer gehabt und habe da immer Riesenfrauen drauf gemalt. Und das war so komisch, weil sozusagen von den Machtverhältnissen in der Familie war ja der Vater eine ganz mächtige Figur und alle Frauen, die er so im Laufe der Zeit geheiratet hat, waren ja immer sehr untergeordnet. Und meine Mutter auch. Wie ich ein Kind war, habe ich eine schwache Mutter erlebt und eine Familie, wo der Vater das Sagen hatte. Trotzdem habe ich schon als Sechsjährige nur Riesenfrauen gemalt. Und das finde ich so komisch. Ich meine, das muss man psychoanalytisch noch aufarbeiten, vielleicht ergründen. Aber es war sozusagen ein Thema in mir angelegt und das habe ich weiterverfolgt, eigentlich ohne nachzudenken.
Und wie kommst du da zu den Motiven? Das sind ja Frauen, die dir Porträt sitzen, oder
Ja.
malst du nach Fotografien? Wie kommst du zu den Charakteren?
Beides. Also ich spreche oft Leute an, also manchmal schon auch Männer, aber Menschen spreche ich an und frage sie, ob sie vielleicht ins Atelier kommen zum Foto und fotografiere sie. Und das Fotografieren ist ja erst einmal so eine Stoffsammlung bei mir. Und aus dem Fotografieren, dann überlege ich mir manchmal, wen ich in ein Bild einbaue. Es sind ja sozusagen von mir erfundene Geschichten, die Bilder. Und die Menschen spielen wie Schauspieler, werden von mir gecastet, wenn man so will. Und spielen da Rollen, die natürlich nicht wie im klassischen Porträt ihre eigene Lebensgeschichte sind, sondern die erfundene Situationen sind, die sich bei mir im Atelier ergeben. Es heißt immer, ich inszeniere, aber ich inszeniere nicht Bilder, sondern es ist eigentlich, ich probiere sie. Es ist Atelier ist wie ein Probenraum, in dem wir probieren was aus und dann entstehen bestimmte Situationen und dann greife ich das auf und das wird dann manchmal ein Bild oder öfter, aber manchmal auch nicht, wenn es nicht funktioniert. Das wird nicht alles ein Bild, was man sich ausdenkt.
Und diese Elemente, die man dann so manchmal sieht, wie Fernrohre oder Karten und unterschiedliche Requisiten, die gibt es dann auch tatsächlich?
Ja, ich liebe den Elektroschrott. Also ich gehe sehr gern, ich finde oft alte Teile, so muss man sagen. Und diese gefundenen Teile baue ich dann in ein Bild ein, wenn sich's fügt. Oder manchmal habe ich es auch drauf abgesehen oder habe so die Idee, was ich suchen muss. Und jüngstes Beispiel war ja eben auf diesem Bahnareal der österreichischen Bundesbahn so eine große Kupplung, so ein Teil, was mich von Anfang an fasziniert hat. Und da gibt es eben so, das könnte man auch unter Unintended Beauty sehen, eben die unbeabsichtigte Schönheit, die Dinge, die im Allgemeinen dafürhalten, vielleicht nicht unbedingt schön sind, aber durch die Kunst oder über die Kunst interessant oder schön werden oder berühren oder Fragen stellen oder irgendwie eine Funktion erhalten, die sie ursprünglich nicht gehabt haben. Und ja, Unintended Beauty ist natürlich auch doppelbödig bei mir, weil das bezieht sich auch auf die Menschen, weil die Menschen sind ja auch keine Schönheiten im klassischen Sinn oder nicht Schönheiten in einem Werbesinn, sondern eben sehr subjektive Schönheiten aus meinem Blickwinkel.
Und wenn es so Paare gibt, interessiert dich dann da auch diese Beziehungsstimmungsdynamik untereinander?
Ja, bei mir finden sich ja Fremde zusammen im Atelier oft. Nicht? Die Paare, die bei mir Paare sind, sind im Leben keine Paare. Es ist eben wie ein Cast und wie ein Casting. Und die lernen sich dann bei mir kennen und manchmal befreunden sich die, also nicht immer amorös, aber es entstehen Freundschaften durchaus hier im Atelier. Mhm. Aber sie spielen in meiner Geschichte und sie haben, ich meine, das klassische Porträt würde sie in ihrer eigenen, mit Hinweisen auf ihre eigene Biografie zeigen. Das gibt's ja manchmal auch bei mir, aber eigentlich meistens nicht.
Und hin und wieder wählst du unterschiedliche Formen der Bilder, also dass sie die klassische quadratische Form oder was soll man, rechteckige Form verlassen und eben so unterschiedliche ovalartige Formen haben. Du entscheidest dich ja erst für den Malgrund und dann fürs Motiv. Ist ja zwangsläufig so. Was bestimmt was?
Also das ist nicht immer zwangsläufig so. Ich sammle manchmal so seltsame Formen, die eigentlich darstellend geometrisch nicht einzuordnen sind. Also ein Kreis oder ein Oval ist ja noch etwas Berechenbares. Aber es gibt ja so irgendwelche gequetschten Kartoffelformen oder Hundelackerln auf der Straße und ich fotografiere die dann und ich merke sie mir. Oder ich sehe einfach irgendwo in einer Zeitung eine komische Form, ja, dann mache ich ein Foto. Und wie die Form und der Inhalt zusammenfinden, das ist irgendwie ein dialektischer Prozess. Es ist manchmal die Form da und manchmal der Inhalt da und wie sich das zusammenschwuppt, das kann man manchmal nicht genau sagen, beziehungsweise ich habe einen Inhalt und weiß nicht gleich die Form, sondern das kommt irgendwie ein bisschen irrational zusammen.
Mhm. Und in der aktuellen Ausstellung, die wir hier in der Königgalerie zeigen, gibt es auch einige Motive, die sind so ausgeschnitten und haben die Form und Darstellung von überdimensionalen Briefmarken. Die Ableitungen sind realistisch, also man kann erkennen, dies ist eine Briefmarke aus Afghanistan oder aus unterschiedlichen, das machst du schon eine ganze Zeit lang. Wie ist es dazu gekommen? Weil das sind ja imaginierte, eigentlich so Heldinnen, oder? Wie man sie auf tatsächlichen Briefmarken erwarten könnte.
Also es ist eigentlich eine subversive Briefmarke. Es sind die Anti-Heldinnen auf der Briefmarke. Ich bin ja über diese Odd Shapes, über diese komischen Formen, über diese amorphen Formen. Dadurch habe ich sozusagen eine geschärfte Wahrnehmung entwickelt. Und so bin ich überhaupt auf Briefmarken gekommen. Weil Briefmarken sind zwar Rechtecke, aber sie haben eben diese Zacken außen. Und dadurch habe ich mich überhaupt angefangen, mit Briefmarken zu beschäftigen und bin draufgekommen, dass das eine fantastische Welt ist. Und also sagen wir, fantastische Welt bis 1960 ungefähr, dann danach oder 1970, danach wären die Briefmarken unheimlich hässlich eigentlich, finde ich, oder uninteressant. Aber sozusagen die alten Briefmarken haben eine unerhörte Schönheit und sie sind natürlich die Leistungsschau der Nationen, Sport, Kunst, Politik, alles das. Und immer ist es eine glorreiche Selbstdarstellung. Und ich nehme dann manchmal so Hüllen, kann man sagen, Briefmarkenhüllen und befülle sie mit einem anderen Inhalt. Und ich habe zum Beispiel in dieser Saudi-Briefmarke, die bei uns in der Ausstellung Pieces of a Woman heißt, da ist ja normalerweise in der Saudi-Briefmarke gar nichts drin, weil die ja gar keine Menschendarstellung erlauben, kulturell. Und ich habe eben zwei Frauen hineingesetzt in diese leeren Blütenformen, zwei Frauen aus unterschiedlichen Sozialisierungen, eine westliche Frau und eine Frau im Hijab und die sozusagen zwei Frauenschicksale gegenübergestellt.
In deiner Beschäftigung mit den Briefmarken der Realität ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, dass es vermutlich sehr viel mehr Männer Porträts gibt als Frauen, oder?
Ja, nur, fast nur. Naja, es gibt Bertha von Suttner und es gibt Marie Curie und so. Naja, so. Das gibt es schon manchmal. Aber das entspricht ja auch den historischen Situationen. Es waren ja überall nur Männer am Ruder. Und ob es in der Politik ist und in der Kunst oder in der Kunst, es gab ja bis vor kurzem hauptsächlich nur Männer. Also es gab natürlich Frauen, aber die haben dann immer verdeckt agieren müssen. Deswegen waren sie auf den Briefmarken nicht drauf.
Jetzt gab es ja schon eine Veränderung in der Wahrnehmung Künstlerinnen im Allgemeinen gegenüber und aber auch vielleicht Frauendarstellungen. Jetzt machst du das ja schon seit Anfang der 90er. Wie würdest du diese Entwicklung einschätzen?
Ich bin total dafür. Ich finde Frauen komplexer, vielschichtiger, widersprüchlicher. Sie können mehr, sie müssen auch mehr können. Sie sind irgendwie interessanter in der Kunst. Und ich finde, sie sind als Thema im Bild interessanter. Und es ist eben auch sehr spannend zu sehen, wie ihr Blick die Welt in Zukunft gestalten wird. Und nach 2000 Jahren Patriarchat wird vielleicht eine Welt, die von weiblicher Vernunft regiert ist, was Neues sein, und es ist natürlich nicht garantiert, dass sie besser ist, aber es gibt eine gute Chance.
Ja. Aber wenn man jetzt auch zurückschaut, ist es ja in der Kunst, gibt es ja auch immer irgendwelche Trends, ja. Im Moment ist irgendwie die Figuration wieder auf dem Vormarsch. Dann haben wir jetzt ja, du machst das jetzt ja schon lange. Erzähl mal, wie das eben Anfang der 90er war oder auch 2000er. Wie ging es dir da mit deinen, ja, Heldinnen sind es natürlich irgendwie, weil jede weibliche Figur in der Geschichte ist eine Heldin, aber mit deinen Darstellungen und Porträtmalerei war ja dann auch mal, oder beziehungsweise figurative Malerei war ja auch eine Zeit lang total irgendwie außen vor. Wie war deine Erfahrung da?
Also ich selber habe immer polarisiert. Von Anfang an hat es Begeisterung und heftige Ablehnung gegeben. Und Anfang der 90er war das ja vielleicht auch relativ singulär, figurativ Frauen zu malen. Ich weiß nicht. Also das ist ja dann besser geworden mit der Leipziger Schule. Die waren da irgendwie ein Eisbrecher. Mich interessieren ganz andere Felder auch in der Malerei. Mich interessiert abstrakter Expressionismus. Die Farben, wie was heftig gemalt wird, wie solche Sachen, die Flächen betreffen und malerische Fragen, mit denen ich mich herumschlage, die finde ich total spannend.
Und würdest du denken, ich finde das Spannendste ja immer in so einer künstlerischen Praxiskarriere, dass man muss sich ja erstmal finden. Ja? Man muss ja erstmal schauen, was sind die Themen, die einem wichtig sind, was ist die eigene Sprache, wie entwickelt man das? Und interessant ist, wenn du ja quasi natürlich jetzt das weiterentwickelt hast, womit du angefangen hast, weil das ist ja zwangsläufig, gibt es einen Prozess und auch eine gewisse Meisterschaft, die sich da irgendwie einfach durchs Machen entwickelt. Aber würdest du sagen, diese Findungsphase der thematischen Auseinandersetzung innerhalb der Malerei, aber auch mit diesen Darstellungen der Person, hat quasi parallel in deiner bühnenbildnerischen Tätigkeit stattgefunden?
Also es hat eine kurze Zeit der Überlappung gegeben. Da habe ich noch Bühnenbild gemacht und aber schon zu malen begonnen. Aber die war sehr kurz. Und eigentlich ist es ja ganz interessant, das Thema war von Anfang an irgendwie vorgegeben. Das ist ja lustig, sieht man ja bei anderen Malern auch eigentlich die Akademiebilder oder die frühen Bilder legen trotzdem schon das Grundthema, klingt irgendwie an. Das sieht man auch in einem frühen Beckmann. Auch wie er sich malt, der frühe Beckmann. Natürlich malt er sich noch nicht so wie der Mann im Smoking. Aber man sieht schon den jungen Studenten Beckmann, der eigentlich schon das Selbstbewusstsein und das Thema und alles reinhaut in sein Frühwerk. Und irgendwie, glaube ich, man hat ja eine Entwicklungsgeschichte, aber trotzdem eine Wandlungsfähigkeit. Also es wird ja von einem Künstler beides, glaube ich, muss er mitbringen. Er muss eine Wiedererkennbarkeit haben, aber gleichzeitig eine Entwicklungsgeschichte haben. Wenn er mit einem Einfall durchs Leben kommen will, wird es nicht hinhauen. Und das sind ja auch interessante Dinge, die man so erlebt, wenn man auf seine frühen Bilder dann schaut, wie man sie einschätzt zum Beispiel. Ich habe unlängst halt in einer größeren Ausstellung in der Albertina Bilder wieder gesehen, die ich 20 Jahre nicht gesehen habe und so. Und da denkt man sich schon so seine Sachen dazu.
In der Ausstellung in der Albertina war ein sehr beeindruckender Raum mit Szenen, wo unterschiedliche Menschen, wahrscheinlich Geflüchtete, an Zugscheiben rausklettern, drin sitzen, sich verabschieden. Das ist nicht so ganz klar. Das ist eine neue Werkgruppe von dir, die so ein bisschen sich, die ein bisschen abweicht von deinen üblichen Genres. Erzähl doch mal was dazu.
2015 war ja diese erste große Flüchtlingsbewegung. Und mich haben die Bilder auf den Bahnhöfen, die Flüchtlinge, dieses Chaos, das alles das hat mich total fasziniert. Und ich habe dann davon was angetriggert oder ausgelöst. Aber ich bin ja nicht die Reporterin am Bahnsteig, sondern ich erfinde diese Situation dann neu im Atelier. Und ich habe dann mit, weiß ich nicht, 10 Leuten oder so, manchmal nicht immer 10, aber sind also mehrfigurige Bilder mit 8 Leuten drauf, so waren oft Kunststudenten und Schauspielschüler und so, habe ich diese Situation, habe einen Zug gebaut im Atelier, war da auch wieder mal auf diesem Areal von der ÖBB, habe Bestandteile geholt, wir haben aber dann in Pappe groß so eine Zugfassade, ein Fenster hineingeschnitten und haben eigentlich, ja, so eine kleine Setting hier erstellt im Atelier und dann wurde das durchgespielt oder ausprobiert und dieses ganze Gedränge und so, das haben wir hier alles fotografiert. Und dann hat sich ein erstes Bild ergeben und darauf ein zweites, drittes und schließlich ein viertes. Und es ist so ein bisschen, ich meine, dass die Bilder sind jetzt aktueller denn je, aber leider kann man nur sagen. Und auf den Bildern sind Jugendliche aus Mitteleuropa, kann man sagen, oder aus Europa, sind ja nicht nur afrikanische Flüchtlinge drauf zu sehen. Und eigentlich ist das genau richtig, weil es gibt ja so diese Frage des Wohin und einer Wurzellosigkeit oder die Frage der Zugehörigkeit, der Perspektive, welche Perspektiven haben wir, des Verteilungskampfs, das sind ja alles Probleme, die uns auch riesig beschäftigen in Europa. Also und das habe ich aufgegriffen und so habe ich es weiter bearbeitet, kann man sagen.
Auch interessant in deinem Werk sind jetzt auch in der aktuellen Ausstellung bei uns sind 2 Bojen zu sehen. Dies ist ein immer wiederkehrendes Motiv. Wie bist du der Boje begegnet? Wie ist das einzuordnen?
Ja, also ich mich ziehen eben so, ich finde Bojen, mich ziehen solche Formen an. Ja, ich bin in Hongkong im Hafen herumgefahren und da waren so viele Bojen. Ich habe die fotografiert, dann habe ich mich weiter mit Bojen beschäftigt in der Folge und habe die Bojen bei uns angeschaut. Und also ja, und warum haben mich die so interessiert? Ich finde, Bojen haben was, haben ja was irgendwie was tiefer aufgeladenes. Also ich finde sie formal sehr interessant und ich finde sie schön. Ich finde sie in ihrem Rost schön und ich finde sie mit ihren Beulen schön. Aber sie haben eben auch eine, sozusagen eine gewisse thematische Tiefe, die jetzt über ihre, sozusagen über ihre technische oder über ihren, sozusagen über den formalen Aspekt hinausgehen. Weil Bojen sind ja Haltepunkte, Möglichkeiten des Andockens, der Sicherheit. Also es ist eigenartig. Es hat so eine, Bojen haben, finde ich, so eine Art metaphysische Dimension. Und irgendwie sind sie ja auch ein Gegenstück zu den Zügen, nicht? Weil dort ist die Wanderschaft und die Bewegung und das No-Future-Programm. Und die Boje ist wiederum so der einsame Haltepunkt. Das sind in irgendeiner Form so, ja, irgendwie sind die so gegensätzlich verbunden.
Und wie, wie malst du die? Weil die kannst du ja dir nicht ins Atelier holen. Oder holst du dir tatsächliche Bojen dann ins Atelier?
Ja, ich habe mir schon Bojen ins Atelier geholt. Aber ich fotografiere sie ja auch im Wasser und manche baue ich nach. Also die aus Hongkong haben wir nicht gekriegt, obwohl ich aus Hongkong schon viele Teile gebracht habe. Aber die Bojen war nicht, ja. Das war zu kompliziert und waren zu viele Behörden und wieder Widersprüche und das Gewicht und so weiter. Und ich habe die dann einfach, ich habe die ausgemessen und wir haben die dann in so einem festen Karton und mit einer Holzkonstruktion drunter haben wir die nachgebaut. Also eine mir befreundete Bühnenbilderin hat die dann nachgebaut, so schließt sich der Kreis dann manchmal. Und wir haben die genauso groß, 1:1. So haben wir sie aufgestellt. Ich finde, es sind wahnsinnig schöne Objekte. Ich habe sie auch im Atelier gern. Gerade weil sie nur aus grauer Pappe sind, haben sie auch so etwas seltsam Unkonkretes dadurch. Und ja, das ist eigenartig.
Jetzt hast du gerade die Hilfe von deiner Bühnenbildnerin erwähnt. Du hast jetzt seit langem mal wieder ein Bühnenbild gemacht, den André Heller Rosenkavalier. In der Inszenierung, also den Rosenkavalier in der Inszenierung von André Heller. Ist dir das schwer gefallen? Also du hattest bestimmt vorher schon Angebote, aber hast dir ja wahrscheinlich Zeit gelassen damit.
Ja, nein, ich war überhaupt nicht interessiert an Bühnenbild. Also das jetzt Bühnenbild zu machen, ich habe immer aus meiner subjektiven Blick, habe ich so viel Nachholbedarf in der Malerei gehabt, dass ich dann gar nicht so scharf drauf war, mich jetzt nochmal ins Bühnenbild rein. Aber der Heller ist eine interessante Figur und das hat mir dann gefallen und das haben wir gemacht und das hat mir viel Spaß gemacht. Aber es ist mir ganz leicht gefallen, weil es ist eh alles wie immer. Ich habe es noch gut im Kopf, wie Bühnenbild funktioniert. Der einzige Unterschied ist, dass jetzt viel mehr digital natürlich auch in der Oper gearbeitet wird und alles wie Modellbau und alle diese Dinge, die ich noch analog erstellt habe seinerzeit, das wird jetzt alles digital gemacht. Aber oder vieles auch auf der Bühne, was Dekoration, die man gebaut hat früher, ist jetzt halt eine Projektion oder so. Also.
Und
aber es war lustig.
Also, weil du hast ja immer wieder du hast das Theater beziehungsweise das Feld ums Theater und um die Oper ja nicht verlassen. Es sind ja immer wieder Schauspielerinnen und du warst ja immer in dieser Szene drin, hast jetzt aber dann doch nach vielen Jahren bist dieser Einladung gefolgt? Was hat den Wechsel? Einfach weil die Zusammenarbeit mit André Heller interessant war?
Ja, und Oper mache ich überhaupt gern, weil Oper ist einfach ist sozusagen die größere Linie irgendwie, die optische. Und das ist für einen Bühnenbildner vielleicht auch noch, kann man sich mehr austoben, wenn man so will. Aber ich meine, dem Theater bin ich ja insofern verbunden geblieben oder auch dem Film oder den Schauspielern, könnte ich sagen. Weil es ist ja so ein großer Fischteich von Figuren, die ich manchmal frage, ob sie in meinen Bildern mitspielen, nicht? Aus der Ecke gab es immer einen sozusagen weitergeführten Bezug, weil ich da ja oft Menschen finde, die mich interessieren und die ich in ein Bild einbaue. Also, ja.
Als wir zusammen die, auch wegen Fischteich und Bezug, als wir zusammen deine Ausstellung angeschaut haben in der Albertina, ist mir ein Bild aufgefallen, wo du dir selber, also ein Selbstbildnis, wo du dir selber eine Pistole an den Kopf hältst, vor einer Torte sitzend, was mich sehr stark an ein Bild erinnert hat, was ich kannte von Maria Lasnik, was aber später entstanden ist und wo du auch erzählt hast, dass, weil ich wusste nicht, von wann ist das Bild. Ich dachte, du beziehst dich darauf, aber du hast das Bild zuerst gemalt und es ist ja interessant, dass es so viele figurative Malerinnen in Österreich auch nicht gibt. Was ist denn die Geschichte zu dem Bild?
Na, die Geschichte zu dem Bild ist mein persönliches Elend, mein Liebeskummer. Den habe ich über das Bild abgearbeitet. Und ja, die Lasnik hat dann dieses Bild gesehen und sie hat mir auch was geschrieben und ist irgendwie nett. Also die hat meine Arbeiten gekannt und ich denke, sie hat das halt, das geht ja jedem so, sie hat das Bild gesehen und hat dann einen eigenen Bildeinfall dazu entwickelt und hat dieses Bild mit den zwei Pistolen gemalt. Aber so ist es immer in der Kunst. Ich sehe auch was und mir kommt dadurch ein Einfall zu was Weiterführendem. Also nur weil die Lasnik eben damals schon sehr bekannt war, hat jeder gedacht, ich habe das Bild von der Lasnik. Aber es war umgekehrt. Und das Ausgangspunkt für das Bild ist halt mein Elend gewesen und ich habe es so abgearbeitet, ich musste mich nicht wirklich erschießen, ich habe es in der Kunst erledigt und dazu ist die Kunst eben auch da. Die persönlichen Probleme werden über die Kunst erledigt.
Ein anderes Selbstbildnis von dir aus dem Jahr 2020 zeigt dich mit Maske. Ist auch das wieder eine Begegnung der Krise?
Ja, das war am Anfang von Corona. Und gut, für Malerinnen war ja Corona nicht, war insgesamt schrecklich, aber es war nicht, man konnte weiter arbeiten, Schauspieler konnten nicht auftreten, Musiker auch nicht. Also insofern waren wir noch privilegiert und haben das im Atelier gut überstanden. Und das war sozusagen das erste Bild, das ich im Lockdown vor 3 Jahren oder wann das war, vor 2 Jahren gemalt habe. Das war sozusagen mein erster Reflex, könnte man sagen.
Wobei ich auch mit vielen Malerinnen und Malern gesprochen habe, denen es psychisch überhaupt nicht gut ging. Und klar kann man natürlich sagen, die können alleine in ihrem Atelier arbeiten, aber ich glaube, alle haben unterschiedliche Resilienzfähigkeiten mit sowas umzugehen. Und was eben dann interessant ist, dass man glaubt, die haben doch kein Problem. Aber es wurden ja auch Ausstellungen abgesagt und es war ja eine große Verunsicherung, ne?
Naja, total. Meine Albertina-Ausstellung hätte ja auch ein Jahr früher sein sollen, ist auch verschoben worden. Das war alles schrecklich. Aber trotzdem, Maler konnten eben malen zu Hause. Das war noch halbwegs ein Glück.
Aber das heißt, wenn dir eine Krise begegnet, dann begegnest du dir im Selbstbildnis auf der Leinwand.
Ja, hoffentlich halte ich dieses System durch, ja. Bis jetzt habe ich die Sachen so gelöst, aber es könnten ja Krisen kommen, wo die Kunst nicht reicht. Aber na gut, also ich hoffe, ich kann den Krisen weiterhin so begegnen, könnte man sagen.
Dann interessiert mich noch hin und wieder kommen, machst du so, ja, wie so Gruppenszenen, die ich besonders spannend finde. Das kommt eben in größerer Anzahl in diesen Zugszenen raus, aber auch jetzt in der Ausstellung hängt gerade ein sehr interessantes Bild, wo man 3 Charaktere sieht, die sich mit Kamera und Blumen bestückt überbeugen und also man versteht es erst nicht richtig. Man denkt, die gucken einen an, aber es funktioniert nicht, weil sie eben von allen Seiten schauen und irgendwann wird klar, die beugen sich über einen. Und dem gegenüber steht eine Arbeit, die mir auch stark in Erinnerung geblieben ist aus der Albertina-Ausstellung, wo man wie so in einen Raum hinunterschaut. Und das finde ich interessant, dass die immer wieder auftauchen, die Betrachter in unterschiedliche Blickweisen irgendwie fügen. Ja. Und da interessiert mich, wie es zu solchen Bildern kommt. Weil ich gehe mal davon aus, das ist ja, wie du beschrieben hast, baust du ja das immer im Atelier, ist das wahrscheinlich relativ auch aufwendig, ne?
Ja, das ist immer aufwendig. Aber das haben wir jetzt schon drauf hier. Aber das mit dem, dieses Beerdigungsbild, also dieses Bild, das du beschreibst, wo sich die rüberbeugen und den Kranz in der Hand haben, ja, das ist der Blick von unten aus dem Grab raus sozusagen. Und der einfach ist mir gekommen, weil meine Mutter gestorben ist vor einem Dreivierteljahr. Und wie ich da beim Begräbnis vor der Grube gestanden bin mit dem Sarg, habe ich mir irgendwie, ist mir so der Gedanke gekommen, wie es ihr geht da unten, die sich raufschaut. Und das war so ein bisschen das auslösende Moment, dass ich mich dann im Atelier am Boden gelegt habe mit der Kamera und die anderen sind erhöht, aufgebaut, höher über mir gestanden, haben sich runtergebeugt und ich habe das fotografiert. Ich als sie sozusagen mit dem Blick aus der Grube. Das war da der Motor.
Aber sind das dann auch so familienaufstellungsähnliche Prozedere?
Na, also die Figuren auf dem Bild haben gar nichts mit Familienaufstellung zu tun, überhaupt nicht. Die habe ich eingeladen mitzuspielen und da gibt es auch ein paar andere Stellungen, die auch irgendwie ganz lustig geworden sind, aber die habe ich noch nicht gemalt. Aber es gibt sozusagen in dieser Konstellation, wie viele Figuren beugen sich da rein und wie wird der Kranz draufgelegt und so. Da gibt es so.
Also das sind jetzt nicht deine Schwestern?
Nein, aber die habe ich auch schon gemalt. Die Schwestern sind alle gemalt. Mein früherer Mann ist gemalt, dessen Kinder sind gemalt, die Schwestern sind gemalt. Es sind eigentlich alle gemalt, die in der Familie sind. Das war immer das Einfachste, die Nächstliegenden zuerst zu malen, die Nächstbefindlichen zuerst
zu malen. Weil die einfach zur Verfügung stehen.
Ja, und weil das sind ja eher frühere Bilder, da war ich dann auch froh, dass ich nicht mit Fremden, ich musste ja auch eine gewisse Ladehemmung überwinden und Fremde fragen, ob sie ins Atelier kommen. Und das ist sozusagen, das erfordert auch eine gewisse Routine oder so. Ja, das, da muss man, das war ja am Anfang nicht so. Und da habe ich natürlich meine Schwestern gefragt und die gibt mehrere Bilder mit meiner Schwester Jessica, die ja eine sehr erfolgreiche Filmemacherin ist und so. Und auch die Tanja, Kostümbildnerin, auch da auch in Berlin überall, kriegen Preise und machen Filme, alles toll. Sind alle sehr lustig und wir verstehen uns auch gut. Und ja, und die sind dann sofort gekommen und ich habe die halt gemalt, ja. Und das war damals eine große Entlastung für mich, weil ich da so auch eine Scheu überwinden konnte, die halt jetzt habe ich das nicht mehr so und jetzt muss ich mich auch nicht so vorstellen und jetzt muss ich nicht sagen, was ich mache. Das ist jetzt alles leichter.
Ja. Ja, auch übrigens sehr gut dokumentiert in dem Katalog mit einem tollen Beitrag von der Isabel Graf.
Das ist die neue Auflage True Lies, da ist das Interview mit Isabel Graf drin. Ja.
Und sag noch mal kurz was zu der anderen Szene, wo man wo man so herabschaut. Wie ist es dazu gekommen?
Also es gibt ein paar Bilder, wo man herabschaut. Aber ich weiß, welches Bild du meinst. Du meinst das gar nicht. Du meinst das Cage People, wo so zwei Frauen in einem kleinen Kammerl wie in so einem Pappkarton sitzen.
Und richtig, aus China ist das, glaube ich.
Ja, ne? Genau, ist auch irgendwie mit einer Waschschüssel, ja. Und das bezieht sich auf die Cage People. Hongkong hat ja, obwohl es so wahnsinnig reich ist, haben die ja diese Wanderarbeiter, wohnen dort in Verschlägen. Die können sich nicht einmal eine WG leisten, die wohnen in so kleinen Gitterkästen, schlafen die in so Art Dormitories und werden auch offiziell Cage People genannt. Jetzt natürlich nicht mehr so, es hat so viel Kritik gegeben über den Kapitalismus und seine Ausuferung, dass sie versuchen, das jetzt irgendwie ein bisschen wegzudrücken. Aber und da bin ich herumgegangen, habe fotografiert und das habe ich dann hier auch rekonstruiert im Atelier. Das ist das Bild, das du meinst. Und da habe ich sozusagen ein kleines Zimmer gebaut, auch so aus Pappe und habe die reingelegt, zwei Mädchen. Und dann bin ich ganz oben auf einer Leiter gestanden, habe das fotografiert und habe es auch aus der Position gemalt. Das ist noch viel schwieriger als das Fotografieren. Weil Fotografieren ist ja immer eine Momentaufnahme. Und das Malen ist ein langwieriger Prozess. Also das, ja.
Und sag mal, wie politisch willst du denn damit deiner Arbeit sein? Also nutzt du die auch als Mittel, um auf irgendwie Missstände hinzuweisen?
Ja, also Ich lebe ja nicht im luftleeren Raum. Es gibt eine Wahrnehmung der Welt, die mit einer inneren Uhr zusammenfällt. Und dann kann es schon passieren, dass man auf Missstände hinweist, so wie in Cage People. Und ich wusste ja, dass dieses Bild in Hongkong und in Peking gezeigt wird. Und das haben sich viele Hardliner in Hongkong aufgeregt, wie ich dazu komme, als europäische Besserwisserin, denen zu sagen, was sie richtig und falsch machen. Also so haben die das aufgefasst. War mir aber wurscht. Aber natürlich war das ein interessanter Stoff, weil das war so verrückt, wie die in diesen kleinen Kammern liegen. Ja, und das wollte ich halt malen. Ja, und das hat dort nicht auf Sympathie gestoßen. Und mich wundert sogar, entschuldige, dass ich sage, mich wundert sogar, dass sie es zugelassen haben, dass es in Peking ausgestellt wird. Weil das ist ja auch gar nicht so einfach.
Hast du es dort gemalt?
Nein, ich habe es hier gemalt und es ist dann wieder hingegangen.
Ja, es ist erstaunlich.
Und, ja, und da ist man ja immer sehr überrascht.
Aber die Zensur versteht man sowieso nicht. Also manchmal werden Werke rausgefiltert, wo man überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum die zensiert werden. Und manchmal welche, wo man sich wundert, dass sie durchgekommen sind. Also das ist irgendwie relativ irrational, wie da der Prozess läuft.
Ja,
Wenn du jetzt so Motive sammelst, weil die begegnen ja viele wahrscheinlich, wie entschieden bist du dann in dem Moment, diese zu malen? Oder sammelst du die erstmal im Kopf und oder in Notizen, gehst die durch, greifst die wieder auf? Gibt es da eine Form von Prozess oder Hierarchie?
Ja, es ist irgendwie, es gibt beide Wege. Also es ist so, manchmal sehe ich wen, sag du, entschuldige, kann ich kurz ein Foto von dir machen und sammel das und habe das quasi in einem Archiv und der Zeitpunkt kommt, da denke ich mir, das wäre jetzt die richtige Figur für dieses Bild. Aber manchmal sind ja auch Figuren so eigenartig oder so stark, dass das Bild sich aus ihnen heraus entwickelt. Also es gibt ja auch Gestalten, die eigentlich schon das Thema von Haus aus sozusagen das Thema vorgeben, in das sich das Bild entwickelt.
Interessant finde ich, dass deine Bilder auch relativ zeitlos sind. Also man erkennt zwar Objekte irgendwie der neuzeitlichen Gegenwart, Logos von Coca-Cola, Fernrohr, Zug, Bojen mit irgendwie Beschriftung. Ist das bewusst gewählt oder liegt es quasi an der vereinfachten Darstellung auch, die sich durch die Malerei ergibt, oder gehst du da gar nicht so, malst du das, was du eben inszenierst?
Also ehrlich gesagt, das erste ist ein gewisses Lustprinzip. Es ist die Lust an einem Cola-Schriftzug oder an einer verbeulten Boje. So kommen, so schieben sich die ins Bild. Aber wo die jetzt ihren Platz finden und welchen Sinn sie dann doch ergeben mit anderen Figuren zusammen, das entwickelt sich mit der Zeit.
Nee, ich finde das nur interessant, weil das ist natürlich wirklich eine Kraft an der Malerei ist, weil du dich ja mit Fotografie und Malerei beschäftigst. Aber ich finde, das Tolle an Malerei eben auch ist, dass es so eine Zeitlosigkeit hat und immer eine Gegenwärtigkeit. Also die Bilder sind so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und ich habe nur gerade darüber nachgedacht, wie die sich wohl ich glaube, dass die in 100 Jahren genauso aktuell sind wie jetzt, weil das Coca-Cola-Logo, wenn man jetzt mal als einen Zeitbezug überlegt, das wird sich nicht verändert haben. Und das ist, finde ich, ein häufiges Problem in der Fotografie, dass man der Fotografie irgendwie dann doch immer ansieht, aus welcher Zeit sie kommt. Und aber die Malerei irgendwie eine Gegenwärtigkeit hat, die auch, wie man bei dir jetzt sieht, durchaus mal 3 Jahrzehnte locker überdauert.
Aber der Malerei sehe ich ja auch immer an, von wann sie ist und wann sie entstanden ist. Aber wenn sie hält, hält sie. Und dann hält sie noch nach 300 Jahren. Aber gut, wir werden es nicht mehr wissen. Wir hoffen das nur.
Genau.
Vermessenen Figuren, die wir sind.
Xenia, dabei würde ich es belassen. Wir sehen der Zukunft positiv entgegen.
Ja.
Dass man dann auf uns heute in die Vergangenheit blickt. Ich danke dir sehr für das Gespräch und auch vor allem natürlich sehr für die Ausstellung.
Ja, ich freue mich auch drüber.
Du willst noch mehr spannende Einblicke in die Kunstwelt? Im Podcast König Kunst spricht Johann König mit KünstlerInnen, FreundInnen und KollegInnen darüber, was hinter den Kulissen der König Galerie passiert. Erfahre, wie seine Gäste zur Kunst kamen, was sie inspiriert und welche Herausforderungen sich hinter jeder Ausstellung verbergen. Höre den Podcast, um keine Info über die faszinierendsten Persönlichkeiten der Kunstwelt zu verpassen.